Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Chile gibt es einen politischen Richtungswechsel. Bei den Präsidentschaftswahlen hat eine breite Mehrheit für den rechtskonservativen José Antonio Kast gestimmt. Hierzulande wird das in Medien und Politik mit blankem Entsetzen quittiert. Sind die Bürger im Süden des amerikanischen Kontinents etwa auf einen ultrarechten Populisten hereingefallen? Und was wird sich in dem 20 Millionen Einwohnerland nun ändern? Ich frage nach bei unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Lima, Peru.
Herr Bauer, mit welchen Versprechen war denn José Antonio Kast in den Wahlkampf gezogen?
Ja, im Zentrum des Wahlkampfes in Chile stand ganz klar die unkontrollierte Migration und das Verbrechen. Chile hat in den letzten 10 Jahren eine unglaubliche Migrationswelle erlebt. Das sind vor allem Venezolaner, also Flüchtlinge aus der Katastrophe von Venezuela. Und die haben eben auch mit sich eine Dimension des organisierten Verbrechens mit sich gebracht, die Chile bislang nicht kannte. In Chile sind das etwa 340.000, die Kast jetzt deportieren will. Er spricht von einer Mauer im Norden gegen Peru und gegen Bolivien, wo diese Migranten herkommen. Und da hat sich jetzt Kast durchgesetzt, und zwar ganz klar mit 58% der Stimmen gegenüber einer Kandidatin, die eine ganz klare linke Politik vertritt.
Zu ihr kommen wir gleich noch. Zunächst noch einmal zu den deutschsprachigen Medien. Da erfahren wir vor allem in diesen Tagen, dass Kast ein stramm rechter Anwalt ist, dessen Vater ein aus Deutschland eingewanderter früherer Wehrmachtsoffizier war. Wofür haben ihn denn dann die Chilenen gewählt? Oder stimmt das möglicherweise so nicht?
Sein Vater war tatsächlich ein Wehrmachtsoffizier, wahrscheinlich auch ein Nazi. Aber was hat das mit seinem Sohn zu tun? Das zeigt einfach das primitive Niveau. Diese Bezeichnung, dieser Ultrarechter oder Rechtsextremer, das ist einfach ein Rechtskonservativer. Und ich habe den Wahlkampf in Chile jetzt ziemlich verfolgt und das war wirklich ein höchst anständiger, ein harter Wahlkampf, aber man hat wirklich mit Argumenten gefochten und ebenso diese primitiven Anschuldigungen oder diese primitiven Unterstellungen, die sind da weitgehend ausgeblieben. Und was ich wirklich ganz großartig fand, also nach diesem wirklich erdrückenden Wahlsieg hat der regierende Präsident Gabriel Boric, also ein in der Wolle gefärbter Linker, auch er, der hat dem Sieger sofort gratuliert, hat ihn persönlich angerufen, öffentlich alles Gute gewünscht und auch Jeanette Jara, also diese Kommunistin, ist noch in das Wahlkampfzentrum von Kast persönlich hingefahren, um ihm da die Hand zu drücken und ihm für seinen Sieg zu gratulieren. Ich meine, man stelle sich vor, in Deutschland würde ein deutscher Kanzler einem AfD-Politiker zu seiner Wahl gratulieren. So viel Größe, das gibt es in Deutschland nicht mehr. Und wenn irgendwo die Demokratie bedroht ist, dann sicher nicht in Chile.
Die Gegenkandidatin Jeanette Jara ist ja eine erklärte Kommunistin. Sie führte ein Mitte-Links-Bündnis an und wurde auch von der ehemaligen linken Vorgängerregierung unterstützt. Warum hat es bei ihr Ihrer Ansicht nach nicht für einen Sieg gereicht?
Ja, ich glaube, was hier passiert, ist wirklich ein grundlegender Richtungswechsel, der passiert in ganz Südamerika, nicht nur in Chile. Also es ist eben nicht nur ein quantitativer Wechsel nach rechts, sondern auch ein qualitativer. Es ist eine Rechte, die viel, viel selbstbewusster auftritt. Und das haben wir jetzt eben zum Beispiel auch bei Milei gesehen. Milei ist ein extremes Beispiel dafür, dass auch die politische Rechte Dinge ausspricht, die man vorher gar nicht auszusprechen wagte. Es gibt hier wirklich einen qualitativen Wandel, eben gerade weil Venezuela zu diesem großen Thema wurde, da wurde wirklich klar, Jeanette Jara hat ja eigentlich ihr Leben lang die Diktaturen in Kuba und in Venezuela immer unterstützt, hat dann jetzt ganz kurz in diesem Jahr vor dem Wahlkampf, hat sie sich dann plötzlich so offiziell, ja, das sei schon nicht so gut, nicht so demokratisch, aber sie hat die kommunistischen oder sozialistischen Regime in Venezuela und Kuba nicht wirklich verurteilt. Und das ist den Menschen natürlich aufgefallen und da musste sie Farbe bekennen und es ist heute die Linke, die in diesem Dilemma steckt. Wir haben diese fürchterlichen Diktaturen, diese Narkodiktaturen in Venezuela und Kuba, und da müssen die nun Farbe bekennen und die tun sich sehr schwer damit. Auf der anderen Seite, was ebenfalls auch sehr interessant ist, also Kast hat sich ja ganz deutlich pro USA geäußert, also er ist dafür, dass die USA dort intervenieren, wie übrigens eben auch Milei, wie Noboa in Ecuador, wie Santi Peña in Paraguay, und von der Linken ist da wenig zu hören, also die murren zwar ein wenig, aber es ist eigentlich eben auch dieser Richtungswechsel, dass eben pro Amerika, pro Trump, dass man da Allianzen mit den Vereinigten Staaten sucht, also die Gemeinsamkeiten mit den Vereinigten Staaten sucht. Das ist wirklich eine sehr interessante, eine grundlegende Richtungsänderung, die wir da beobachten.
Diese könnte ja auch wirtschaftliche Folgen haben, Kast eben als proamerikanischer Politiker. Welche Politik gegenüber den USA ist denn mit ihm zu erwarten? Und vielleicht auch, welche Politik gegenüber dem Westen Europas?
Der große wirtschaftliche Player in Südamerika ist ja China. China hat in den meisten Ländern die USA als dominierende Wirtschaftsmacht abgelöst. Und die Chinesen, die haben ja auch strategisch wichtige Assets zusammengekauft, also Bergbau, haben riesige Minen gekauft, Häfen, Infrastruktur, Elektrizitätswerke, und die sind da überall in strategischen Punkten drin. Und da versucht nun die Regierung Trump Gegensteuer zu geben, indem sie eben auch den alliierten südamerikanischen Staaten im Freihandel anbietet, präferentielle Zölle und so weiter, und eine Partnerschaft auch im militärischen Bereich, werden da Partnerschaften angeboten. Und da gibt es wirklich eine Strömung überall in Südamerika, wo man sagt, ja, wir gehören zum Abendland, wir gehören zum Westen. Die USA, das ist nicht unser Gegner, das ist unser Bruder oder vielleicht sogar unser Vorbild. Stimmt ja historisch auch, dass sich da eben ein neues Bewusstsein herausbildet. Das heißt allerdings nicht, dass man sich völlig von China lossagen wird, sondern man wird da im wirtschaftlichen Bereich einfach versuchen, mit allen Handel zu betreiben. Wie ich gehört habe, sollte jetzt ja eigentlich das Freihandelsabkommen zwischen Mercosur, also den Großmächten Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und der EU, sollte da nach 20 Jahren Verhandeln endlich der Freihandelsvertrag unterzeichnet werden. Und jetzt stellt sich aber Frankreich offenbar quer, das kommt doch nicht zustande. Da müssen sich die Europäer schon langsam überlegen, welche Rolle sie da überhaupt noch spielen, wenn sie überhaupt noch irgendeine Rolle spielen.
Ist denn dieser Rechtsrutsch und das Proamerikanische, was wir in vielen Staaten Südamerikas derzeit sehen, Ihrer Meinung nach ein anhaltender Trend oder ein Strohfeuer? Also wird sich die Region dauerhaft politisch neu ausrichten?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein anhaltender Trend ist. Und wenn wir genau hinschauen, hat es ja eigentlich schon mit der Wahl von Jair Bolsonaro in Brasilien begonnen. Er hat dann ganz knapp seine Wiederwahl verloren gegen Lula nach dieser fürchterlichen Corona-Zeit und so, und auch durch die Einmischung der Gerichte etc. ist eine Geschichte für sich. Und was eben der große Unterschied ist zu früheren Gegenbewegungen, der überraschende Wahlerfolg von Milei in Argentinien. Wenn man aber dann genauer hinschaut, so überraschend war das eben nicht, auch wie für mich Bolsonaro übrigens nicht wirklich überraschend war, denn dahinter steckt wirklich ein Kulturkampf, der schon seit Jahren im Gange ist. Und da geht es eben nicht nur um Wirtschaft und Geld, sondern es geht eben auch um Ideale, also die Ideale der Aufklärung, Demokratie, die Freiheit, eben die Libertären, die Rechten, das sind plötzlich die, die Ideen haben, die Ideale verfolgen. Die linken Modelle haben zumindest hier in Lateinamerika also fürchterlich versagt. Und da geht es ja eigentlich nur noch darum, Besitzstand wahren und Pfründe zu wahren. Das sind einfach keine Perspektiven. Also ich glaube, das ist ein langfristiger Trend. Und wir haben ja nächstes Jahr jetzt hier in Peru Wahlen. Da bin ich mir fast sicher, dass sich die Rechte da durchsetzen wird. Kolumbien gibt es auch Wahlen. Und dann natürlich das große Showdown in Brasilien, wo sich ja da ein Wahlkampf zwischen Bolsonaro Junior und dem regierenden Lula da Silva abzeichnet. Und das wird dann wirklich spannend sein, weil Brasilien ist die Hälfte von Südamerika. Was dann natürlich auch noch ganz entscheidend ist, ob das Regime von Venezuela fällt. Und wenn Venezuela fällt, dann sieht es dann auch nicht mehr so gut aus um Kuba. Also da stehen spannende Zeiten bevor.
Ja, abschließend, Herr Bauer, blicken wir nochmal auf Venezuela. Dieser Konflikt scheint ja, zumindest medial nehmen wir es so wahr, weiter zu eskalieren. Die USA haben weitere Schiffe auch dort im Meer. Es ist immer wieder die Rede von Toten auf venezuelanischer Seite. Viele Menschen befürchten, dass sich das zu einem auch globalen Brandherd entwickeln könnte. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also bekanntermaßen habe ich ja seit Monaten immer prophezeit, dass die Amerikaner nicht einmarschieren werden in Venezuela, dass dieser Großaufmarsch der US Navy, ein Viertel der ganzen US Navy hat sich da versammelt in der Karibik, dass das vor allem Säbelrasseln ist, aber eben nicht nur. Und mittlerweile hat sich auch herausgezeichnet, welche Strategie Donald Trump da verfolgt. Und man hat ihn wieder einmal mehr unterschätzt, oder? Also ich meine, wenn man sich das vor Augen hält, als erstes hat er mal die Migration gestoppt. Das war eine ganz wichtige Einnahmequelle für dieses Regime. Erinnern wir, die haben 8 Millionen Flüchtlinge im Ausland, die ihr Geld nach Venezuela zurückschicken, Elendsflüchtlinge aus Venezuela, das ist auch ein riesiges Mafia-Geschäft, dieses illegale Migration, das hat er mal gestoppt. Dann hat er diese Drogentransporte auf dem Meer gestoppt, diese Drogen gingen zu einem großen Teil nach Europa, aber ist nicht die wichtigste Drogenroute für die USA. Aber für das Narco-Regime in Caracas war das eine ganz wichtige Einnahmequelle. Die ist jetzt versiegt. Dann hat er Besitztümer über mehrere hundert Millionen beschlagnahmen lassen, die diesem Regime zugeschrieben werden. Da wird es auch langsam eng. Und jetzt eben auch mit diesem Öltanker der Schattenflotte, der da beschlagnahmt wurde. Das trifft ja vor allem das Regime. Das hat jetzt auch zur Folge, dass eben andere Öltanker, die meiden jetzt Venezuela, aber es trifft eben nicht unbedingt das venezolanische Volk, weil ich meine, was viele nicht schreiben, ist, Chevron ist ganz offiziell bei einem Viertel der Erdölförderungen in Venezuela beteiligt. Dieses Erdöl geht in die USA und es darf nur gebraucht werden für den Import von Medikamenten, Nahrungsmitteln, also dieses humanitäre Food for Oil, dieses Prinzip. Es ist eigentlich eine ziemlich schlaue Sanktionspolitik, die da gemacht wird. Der Luftraum über Venezuela ist auch faktisch gesperrt. Also im Moment sieht es ganz danach aus, dass eben das Regime in Caracas diesen Druck vor allem auch ökonomisch nicht überleben wird. Trump mag keine Militäraktion, vor allem wenn amerikanische Soldaten dabei sterben. Also halte ich nach wie vor für äußerst unwahrscheinlich, dass da einmarschiert wird. Aber es kann schon sein, dass die Tage des Regimes in Caracas gezählt sind.
Eine Einschätzung war das von unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.